Hallo? Also ganz herzlich willkommen zu der Veranstaltung Genossenschaften im Medienbereich, Erfahrungen und Möglichkeiten. Es geht bei dieser Veranstaltung darum, mal von Experten zu hören, was Genossenschaft heute leisten kann im 21. Jahrhundert, ob das noch ein Konzept ist, was vielleicht trägt für bestimmte Zusammenhänge. Wir haben dazu eingeladen Dr. Burchard Bösche vom Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften in Hamburg, die Genossenschaften bei der Gründungsberatung unterstützen und begleiten, bis sie sozusagen wirklich lebensfähig sind. Und hier zu meiner Rechten Conny Gellenbeck von der TAZ-Genossenschaft, die im Grunde genommen die Genossenschaft der TAZ ja mit erfunden hat und jetzt dabei ist, diese auch weiterzuentwickeln. Ich gebe jetzt das Mikro einfach an den Burchard Bösche. Der macht eine kurze PowerPoint-Präsentation mit uns, ein paar Folien, erklärt ein bisschen Overhead sozusagen, den Überbau, Genossenschaften, worum geht es, wie sind sie strukturiert, und da unser Thema halt heute hier Medien ist oder grundsätzlich bei der Medienakademie, wird dann Conny Gellenbeck anschließen und wir kommen dann vielleicht ins Gespräch.
Ja, schönen Dank, Herr Scharke. Meine Damen und Herren, oder wie man so sagt, liebe Genossenschaftsfreundinnen und Genossenschaftsfreunde. Ich bin vom Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften, wie eben schon vorgestellt. Und unsere Beziehung zur TAZ ist so, dass wir immer erzählen, die TAZ haben wir eigentlich gegründet. Zumindest waren wir bei der Gründung dabei, so viel können wir jedenfalls sagen. Und zwar mein Vorgänger als Justiziar des ZDK, das war Olaf Scholz. Und der hat damals die Gründungsberatung für diese Genossenschaft gemacht. Und so ist uns bis heute eigentlich auch der Medienbereich ein lieber und wichtiger, aber durchaus schwieriger, obwohl, da werde ich nachher drauf kommen, sich da durchaus was tut. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, jetzt geht das doch so. Ich hatte vorhin die Folien ganz. So, also, dann auf diese Art und Weise durch die Folien. Der Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften e.V. ist ein Verband, der seine Mitgliedsgenossenschaften rechtlich und steuerlich berät. Mitgliedsgenossenschaften heißt, dass wir zurzeit 157 Genossenschaften haben, von ganz klein bis ganz groß. Kleinste ist, oder eine der kleinsten, ist der Laden Bechtholzweiler bei Stuttgart, und die größte ist die Coop in Kiel mit 10.000 Beschäftigten. Also dazwischen bewegt sich das. Wir betreiben die Interessenvertretung, insbesondere in dem Bereich, wo es um kleine Genossenschaften geht, weil wir sagen, wenn man neue Genossenschaften will, dann sind die neuen meisten kleine Genossenschaften. Wir geben Geld aus und Arbeitskraft für die Förderung des Genossenschaftswesens, unter anderem, indem wir mit der TAZ zusammen Bücher über Genossenschaften machen. Da draußen liegt auf dem Tisch der TAZ liegt eins über Frauen, Genossenschaften und Genossenschaftsfrauen. Und wir unterstützen Gründungsinitiativen unter anderem dadurch, dass wir eine kostenlose Gründungsprüfung vermitteln, weil das eins der Probleme der Genossenschaften ist. Und wir sind bundesweit tätig. Unsere Mitgliedsgenossenschaften sind in mehreren Gruppen. Zunächst mal, was der Name schon sagt, Konsumgenossenschaften, die traditionellen Coops, Konsum, aber auch neue, wir haben eine ganze Reihe Energiegenossenschaften als Mitglied, also Gasgenossenschaften, die in der letzten Zeit gegründet worden sind und die jetzt gerade anfangen, nach vielen, vielen Hürden, die sie überwunden haben, also Gas zu liefern, die Bremer und die Dresdner. Wir haben aber auch Konsumgenossenschaften in untypischen Bereichen. Die Zeitung ist in unserem Sinne durchaus eine Konsumgenossenschaft, obwohl auch ein bisschen Produktivgenossenschaft, oder eine ziemlich neue Konsumgenossenschaft ist ein Programmkino in Aalen, wo sich da inzwischen 500 Leute zusammengefunden haben, die gemeinsam ein Kino betreiben. Wir haben eine ganze Reihe von Dienstleistungsgenossenschaften, das geht von der Autovermietung bis hin zu IT-Genossenschaften. Wir haben sogenannte Produktivgenossenschaften, das geht von der Holzverarbeitung, also die Zimmerei Grünspecht, bis hin zu Gastronomie hier in Berlin. die Milchmädchen EG in Kreuzberg, also ein hübsches kleines Lokal. Und wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Sozialgenossenschaften. Das sind Assistenzgenossenschaften der Behinderten und Schulgenossenschaften und Wohnprojekte, inzwischen auch eine ganze Reihe. Genossenschaften, ihre Bedeutung wird an zwei Zahlen deutlich, nämlich es gibt 20 Millionen Genossenschaftsmitglieder in Deutschland, während es nur 6 Millionen Aktionäre sind. So, was ist das Besondere der Genossenschaft? Das heißt, was sind die sozialen Wirkungen, die sozialen Möglichkeiten der Genossenschaft? Wir sagen immer, die Genossenschaft bringt Menschen zusammen. Viele Genossenschaften haben ein ausgeprägtes Sozialleben. Frau Gellenberg wird sicher darüber berichten. Also wenn die Taz-Mitglieder dann zu der jährlichen Generalversammlung kommen, dann ist richtig was los. Nicht? Also das heißt drumherum, das ist eben nicht nur wie bei einer Hauptversammlung einer AG, wo man hingeht, weil man da Würstchen essen kann und nachdem man die Vorträge gehört hat, wieder geht, sondern man lebt damit. Und es gibt ganz typisch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder, weil der Zweck der Genossenschaft typischerweise gerade nicht ist, aus Geld mehr Geld zu machen, sondern der Zweck ist typischerweise, irgendetwas zu machen, was einem wichtig ist, zum Beispiel eine Zeitung zu haben, die man sonst nicht haben könnte. Und deswegen ist etwas ganz typisch bei der Genossenschaft, anders als in jeder anderen, wenn man so will, handelsrechtlichen Rechtsform, dass sie in der Lage ist, ehrenamtliche Kräfte zu aktivieren. Das heißt, in ganz vielen Genossenschaften sind Leute ehrenamtlich tätig, also unbezahlt tätig, also dass Vorstände und Aufsichtsräte ohne Geld arbeiten, ist eher die Regel als die Ausnahme. Auf der anderen Seite ist es oft eine gute Mischung. Es gibt eine professionelle Geschäftsführung, also eine bezahlte, aber es gibt daneben ganz viel ehrenamtliches Engagement und eine Besonderheit, durchaus heikel, kann man auch Frau Gellenbeck nachher zu fragen, das ist die Frage, ja, wie hält man es denn mit dem Tarif? Viele Genossenschaften, die durchaus bezahlte Kräfte haben, bezahlen aber diese keineswegs nach Tarif, weil jeder weiß, dass das die Genossenschaft nicht hergibt. Das heißt, aber hier ist es möglich, wirtschaftlich etwas zu bewegen, was in anderer Form nicht ginge. So, was ist also eine Genossenschaft? Das Genossenschaftsgesetz definiert diese Genossenschaft als Genossenschaften als Gesellschaften, also insofern Gesellschaften wie eine AG oder GmbH, von nicht geschlossener Mitgliederzahl. Das ist das ganz Entscheidende. Ja, während typischerweise eine GmbH, auch eine gesellschaftsbürgerlichen Rechts und so, die wird einmal von einer Gruppe gegründet, von einer ganz bestimmten Anzahl von Leuten und diese bleiben dann typischerweise auch lange ziemlich unverändert zusammen. Typisch für die Genossenschaft ist, dass die Mitglieder fluktuieren. Entweder, wenn die Genossenschaft gut funktioniert, werden sie ständig mehr, kann aber auch in die andere Richtung gehen. Es werden Mitglieder auch ausgetauscht, neue kommen, alte gehen. Das heißt, diese nicht geschlossene Mitgliederzahl, das ist ganz typisch. Und ihr Zweck ist darauf gerichtet, nach dem Gesetz, entweder den Erwerb, das sind diese sogenannten Produktivgenossenschaften, oder die Wirtschaft, das sind historisch betrachtet die Konsumgenossenschaften, um billiger einkaufen oder besser einkaufen zu können, oder darauf gerichtet sind, die sozialen und kulturellen Belange ihrer Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu fördern. Dieser letzte Teil der Definition ist übrigens erst im Jahre 2006 mit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes reingekommen. Also diese Definition Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft, die war weit über 100 Jahre die Definition der Genossenschaft, die aber jetzt erweitert worden ist, obwohl tatsächlich gab es schon lange soziale und Kulturgenossenschaften, also Schulen beispielsweise in Genossenschaftsform haben wir schon sehr lange. Wobei eben wichtig ist, dass der Zweck der Genossenschaft ist der konkrete Nutzen für die Mitglieder, nicht die Geldvermehrung. Ich sage mal, eine Kapitalgesellschaft, wie definiert man eine Kapitalgesellschaft? Das ist ziemlich einfach. Eine Kapitalgesellschaft, sprich eine AG oder oft auch eine GmbH, das ist ein Haufen Geld, dessen Zweck darin besteht, ein größerer Haufen Geld zu werden. Das ist der einzige Zweck, den der eigentlich hat. Die Genossenschaft aber definiert ihre Zwecke von dem, was ihre Mitglieder möchten. Und es zeigt sich, dass diese Genossenschaft eben ein Verein ist, jedenfalls viele Ähnlichkeiten mit dem e.V. hat, während der e.V. aber, den wir alle kennen, als Sportverein oder wie auch immer, ein nicht für ideelle Zweck, nur für ideelle und nicht für wirtschaftliche Zwecke gedacht ist, ist die Genossenschaft eben für wirtschaftliche Zwecke gedacht, aber sie hat mit dem Verein gemein die demokratische Struktur, die Bedeutung der Mitglieder, den Grundsatz, ein Mitglied, eine Stimme und durch die Möglichkeit, durch die Satzung, die Kompetenzen von Vorstand und Aufsichtsrat zu regeln. Die Genossenschaft unterscheidet sich von anderen Gesellschaften, die also im Wirtschaftsleben tätig sind, vor allem durch eins, nämlich, dass der Eintritt und der Austritt einfach und billig ist. Das heißt, die Fluktuation von Mitgliedern, die es natürlich auch bei anderen Gesellschaftsformen gibt, ist hier in besonderer Form einfach. Das bedeutet, wenn man Mitglied einer Genossenschaft werden will, dann gibt man eine Beitrittserklärung ab, also unterschreibt einen Zettel und die Genossenschaft sagt, jawohl, machen wir, wirst Mitglied. Also man braucht keinen Notar, wie bei der GmbH oder der UHG. Es gibt keine Mitgliederliste beim Registergericht, sondern die Genossenschaft führt ihre Mitgliederliste selbst, wie auch der e.V. Und wie gesagt, man zahlt sein Geld auf den Geschäftsanteil ein und ist dann Mitglied. Umgekehrt geht das genauso einfach, wenn man wieder raus will. Das heißt, man gibt seine Kündigung ab, da muss man die Kündigungsfrist, die in der Satzung steht, abwarten. Und dann kriegt man das eingezahlte Geschäftsguthaben, wenn es noch nicht abgeschrieben ist, wieder ausgezahlt und ist draußen. Auch dort kein Notar, kein Gericht, das daran beteiligt wird. Moment. Jetzt macht er das wieder. Ja. So, wie der Verein, wie gesagt, hat die Genossenschaft eine Mitgliederversammlung, die hier Generalversammlung heißt, an der alle Mitglieder teilnehmen, bei der jedes Mitglied eine Stimme hat, grundsätzlich Klammer auf, lässt sich durch Satzung anders regeln, wenn man mit Klammer zu. Auch wenn man mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt wird, bleibt es bei dieser einen Stimme. Und allerdings, wie gesagt, durch Satzung kann das erhöht werden. Diese Generalversammlung ist wie beim Verein das oberste Organ der Genossenschaft und kann dann, wenn mehr als 1.500 Mitglieder dort sind, durch eine Vertreterversammlung, die dann gewählt wird, von den Mitgliedern abgelöst werden. Die TAZ hat das nicht getan bisher, hat das auch, glaube ich, nicht vor. Aber um einen Vergleich zu haben, eins unserer Mitglieder ist Greenpeace Energy, die mit Strom handelt, eine Genossenschaft jetzt mit, ich meine, 17.000 Mitgliedern. Die haben von Anfang an eine Vertreterversammlung gehabt, weil 17.000 Mitglieder so in einen Saal zu kriegen, ist relativ schwierig. Dann gibt es seit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes sogenannte investierende Mitglieder. Die werden oft auch Fördermitglieder genannt. Das ist deswegen für Medien ganz spannend, weil für Mediengenossenschaften, weil hier die Möglichkeit besteht, den Gleichbehandlungsgrundsatz, der eigentlich beherrschend ist im Genossenschaftsrecht, ein Stück weit beiseite zu lassen und die Unterschiedlichkeit der Mitglieder letztlich zu berücksichtigen. Also bei der TAZ ist es beispielsweise so, dass die Leute, die dort beschäftigt sind, eine besondere Rolle auch in der Genossenschaft haben. Früher war das eher mühsam, rechtlich mühsam, sowas darzustellen. Heute geht das aber relativ einfach. So, dann gibt es in der Genossenschaft, wie das bei größeren Vereinen auch üblich, aber nicht vorgeschrieben, ist ein Aufsichtsrat, der aus mindestens 3 Mitgliedern besteht, der durch die Generalversammlung gewählt wird, dessen Aufgabe darin besteht, den Vorstand zu überwachen und zu unterstützen. wobei diese Aufsichtsratsmitglieder anders als bei der AG und anders als bei der GmbH ihrerseits Mitglieder der Genossenschaft sein müssen. Und die Funktion des Aufsichtsrats, wie gesagt, lässt sich in der Satzung auch noch weiter ausbauen. Der Vorstand, das ist jetzt wieder ganz ähnlich wie beim Verein, hat allerdings mindestens zwei Mitglieder, die ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten können. Und der Vorstand leitet die Genossenschaft, wie es heißt im Gesetz, in eigener Verantwortung. Was bedeutet, dass er letztlich auch den Kopf hinhalten muss, wenn die Genossenschaft nicht mehr wirtschaftlich funktioniert. Das heißt, der ist derjenige, der den Zylinder aufsetzen muss und den Insolvenzantrag stellen muss. Und ich denke, das ist immer ganz wichtig, dass es in einem solchen Unternehmen genau bestimmte Leute gibt, die dafür verantwortlich sind. Wer sich so ein bisschen mit der wirtschaftlichen Situation von Vereinen beschäftigt, der kann dort betrachten, was das bedeutet, wenn keiner wirklich sich verantwortlich fühlt. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Generalversammlung grundsätzlich, kann aber auf den Aufsichtsrat übertragen werden. Und die Mitglieder des müssen auch Mitglieder des Vorstandes müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. Dann gibt es für Medien wiederum, denke ich, durchaus von Bedeutung sein kann, weil es darum geht, viele und durchaus unterschiedliche Leute einzubeziehen, die Möglichkeit, über die gesetzlichen Organe hinaus weitere Organe zu schaffen. Hier Beiräte genannt, können noch durchaus anders genannt werden. Das heißt, man hat die Möglichkeit, das durchaus abweichend zu gestalten. Eine wichtige neue Entwicklung ist die seit 2006 eingeführte sogenannte kleine Genossenschaft. Das sind Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern. Nun wird eine Mediengenossenschaft, wenn sie nicht nur als Produktivgenossenschaft derjenigen, die sie machen, konzipiert ist, sondern, was nun sicher vernünftig ist, die Leser einbezieht, ist das sicher keine Alternative. Diese kleine Genossenschaft hat aber trotzdem einen wesentlichen Vorteil, dass sie einfacher zu gründen ist. Und in der Gründungsphase kann es auch für eine Mediengenossenschaft sinnvoll sein, das in diesen Strukturen zu machen. So, wie funktioniert die Genossenschaft finanziell? Wir haben dort zunächst mal das Eigenkapital und wir haben laufende Einnahmen. Das Eigenkapital, das wird hier strukturiert durch die Geschäftsanteile, die die Mitglieder zeichnen, wobei diese Geschäftsanteile in der Satzung frei festgelegt werden können. Es gibt also kein Mindestkapital wie bei der GmbH mit jetzt 10.000 Euro oder wie bei der AG mit 50.000 Euro, sondern man kann diese Geschäftsanteile, wenn man meint, dass man damit hinkommt, bis auf 1 Euro runtersetzen, wird aber in der Regel schwierig sein, das Unternehmen damit zu finanzieren. Das Einzige, was vorgeschrieben ist, es müssen mindestens 10% des Geschäftsanteils innerhalb einer bestimmten Frist eingezahlt werden. Dieses Geschäftsguthaben, habe ich vorhin schon gesagt, wird wieder ausgezahlt, wenn man kündigt, wenn man ausscheidet aus der Genossenschaft. Immer Voraussetzung, weil das Geschäftsguthaben dient ja der Haftung, dass es noch da ist, dass es also nicht verfrühstückt worden ist. Dann gibt es die Möglichkeit, von den neuen Mitgliedern ein Eintrittsgeld einzufordern, wobei sich das unterscheidet von der Zahlung auf den Geschäftsanteil dadurch, dass dieses Eintrittsgeld auf jeden Fall bei der Genossenschaft bleibt. Das heißt, wenn das Mitglied dann wieder ausscheidet, das Eintrittsgeld kriegt es nicht zurück. Dann gibt es bei der Genossenschaft laufende Einnahmen. Das sind einerseits die Umsätze mit den Mitgliedern, also nehmen wir wieder die TAZ, die Abonnenten, die gleichzeitig Mitglieder der Genossenschaft sind, zahlen das Abo wie jeder andere auch. Und es ist aber auch möglich, dass wie bei einem Verein die Satzung festlegt, dass die Mitglieder regelmäßige Beiträge zahlen. Zum Beispiel haben wir ein Mitglied in Dresden, das ist die Verbrauchergemeinschaft für umweltgerecht erzeugte Produkte. Die haben über 3000 Mitglieder, die jeden Monat 15 Euro an die Genossenschaft bezahlen. Dafür dürfen sie in den Läden der Genossenschaften einkaufen. Und die Produkte, die sie dort kaufen, werden fast zum Einkaufspreis verkauft. Also das ist ein ganz besonderes Modell, dass die festen Kosten der Genossenschaft unter den Mitgliedern umgelegt werden, während die Produkte damit nicht belastet werden. Haftung der Mitglieder ist für die Frage Wahl der Rechtsform immer wieder von Bedeutung. Grundsätzlich beschränkt sich diese Haftung auf die Geschäftsguthaben. Das heißt, ich bin in dem Risiko, das einmal eingezahlte Geld zu verlieren, nicht wiederzukriegen, aber darüber hinaus hafte ich nicht, setzt allerdings voraus, dass eine entsprechende Satzungsregelung da ist. Umgekehrt gibt es die Möglichkeit, dass man die Geschäftsanteile nicht voll einzahlt oder auch Nachschusspflichten festlegt, sodass dies als Kreditsicherung für Banken dienen kann. Das ist heute immer noch zum Beispiel bei Kreditgenossenschaften der Fall. Der nächste Punkt ist, eine Genossenschaft muss, egal wie groß sie ist, Mitglied in einem Prüfungsverband sein, der die sogenannte gesetzliche Prüfung durchführt. Diese gesetzliche Prüfung, die bedeutet, dass dort ein Prüfer kommt, der sich die Bücher und all das, was an Vermögens- und sonstigen Wertgegenständen da ist, sich entweder jährlich oder wenn die Genossenschaft klein ist und unter 2 Millionen Euro Bilanzsumme hat, alle 2 Jahre prüft. Wobei diese Prüfung sich unterscheidet von der Prüfung von Kapitalgesellschaften, denn es ist eine sogenannte Betreuungsprüfung, bei der nicht nur geprüft wird, sondern die Beratung immer unmittelbar darauf folgt. Das heißt, der Genossenschaft geholfen werden soll, ihr Geschäft besser als bisher zu machen. Und so organisiert der Prüfungsverband eben auch Schulungsmaßnahmen und Erfahrungsaustausch. Wobei, das muss man bei der Wahl der Rechtsform der Genossenschaft immer berücksichtigen, dass der Jahresbeitrag dazu so zu zahlen ist und dass die Prüfung was kostet. Und das ist immer eine der großen Diskussionen, gerade der kleinen Genossenschaften, dass ihnen das zu teuer ist. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum es in Deutschland so relativ wenig Genossenschaften gibt. Wir haben insgesamt 7.500 Genossenschaften hier im Land. Vergleichbar in Italien sind es 75.000. Also das ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wir haben in Deutschland, wenn man so will, immer noch so eine Art Phobie vor der Genossenschaftsform. Die Leute weichen dann aus in den e.V., wo es keine Prüfung gibt. Oder sie weichen manchmal auch aus in die GmbH, obwohl die dann durchaus beträchtliche Schwierigkeiten erzeugen kann. Aber dies spielt in der Diskussion eine wichtige Rolle. So, zusammenfassend die Vorteile der Genossenschaft. Wir haben es mit einer juristischen Person mit der daraus folgenden Haftungsbeschränkung für die Mitglieder zu tun. Das heißt, niemand muss um seine Eigentumswohnung fürchten, wenn er dort Mitglied wird. Die Mitgliederfluktuation, die Aufnahme neuer Mitglieder ist einfach, unproblematisch. Die Genossenschaft hat eine demokratische Struktur und sie, wenn die nicht kaputt gemacht, natürlich kann man das alles kaputt machen in der Satzung, nicht? Aber sie hat grundsätzlich eine demokratische Struktur. Sie gewährleistet den Mitgliedereinfluss. Man kann relativ flexibel die Satzung so gestalten, wie man glaubt, dass man es braucht. Die Genossenschaft sichert eine professionelle Geschäftsführung letztlich auch durch den Prüfungsverband. Die Genossenschaft gehört zu den Unternehmen, die mit die geringsten Insolvenzzahlen, also Konkurszahlen haben, weshalb die Genossenschaft durchaus eine hohe Reputation als Unternehmensform hat. Und es helfen hier die informellen Verbandsstrukturen, das heißt die Genossenschaften, sie pflegen den Kontakt auch untereinander. So, das war ein Schnelldurchgang und wenn es den Wunsch nach weiteren Informationen gibt, dann sind die da zu kriegen. Irgendwo liegt draußen, glaube ich, unser Flyer noch. Nein, ich habe noch welche hier. Da ist auch die Adresse drin. Also wie gesagt, wenn Sie eine Genossenschaft gründen wollen, eine Zeitung, einen Rundfunksender, einen Buchverlag, daran sind wir zurzeit gerade, dann sind wir die Adresse, wo Ihnen geholfen wird, diese Genossenschaft zu gründen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bösche, für diese Einführung. Wenn es jetzt Fragen gibt, dazu vielleicht direkt an den Herrn Dr. Bösche. Wir zeichnen auf, deswegen würde ich mit dem Mikro kommen. Gibt es direkte Verständnisfragen?
Gleich eine Frage, von wem dieses Programmkino, was Sie erwähnt haben. Welches Ahren ist das? Das Ahren mit Doppel-A oder AH?
Mit Doppel-A, Ahren. Ja, ja, in Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg?
Ja, ja, am Kocher.
Ja, okay. Am Kocher. Okay. Und dann haben Sie erwähnt, von wem dieses Lebensmittelgeschäft mit den Beitragszahlungen, wo ist das?
Das ist in Dresden.
In Dresden.
Das ist in Dresden, die, wie gesagt, eine durchaus große Genossenschaft mit über 3000 Mitgliedern. Das ist die Verbrauchergemeinschaft für umweltgerecht erzeugte Produkte. Interessanterweise mal als e.V. gegründet und die sind dann gezwungen worden, die Rechtsform des e.V. zu verlassen und sind dann gewissermaßen gezwungenermaßen Genossenschaft geworden. Aber ich glaube, heute fühlen sie sich da ganz wohl.
Okay. Wie hoch sind denn die Kosten für diese Prüfung und die Mitgliedschaft?
Also fangen wir an mit der Gründungsprüfung. Wenn Sie nicht zu uns kommen, sondern irgendwo anders hingehen, dann müssen Sie mit Gründungsprüfungskosten rechnen in der Größenordnung zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Kommen Sie zu uns, kostet das grundsätzlich nichts. Die laufenden Kosten hängen von der Größe der Genossenschaft ab. Wir sagen, die kleinste, also unter 100 Euro im Monat werden Sie kaum kommen. Das ist etwa so die Größenordnung, die Sie auch für eine kleine Genossenschaft brauchen. Also sprich 1200 Euro im Jahr. Und zwar sowohl in der Kombination der Mitgliedsbeiträge, die fortlaufend sind, und den Kosten für die Prüfung.
Sie sollten aber dann auch erwähnen, von wegen, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass man die Gründung bei Ihnen macht, dass man sich gleichzeitig für den Prüfungsverband entscheidet.
Nein. Das ist nicht richtig. Wir sind kein Prüfungsverband. Nein, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Wir haben inzwischen Kooperationsverträge mit fast allen Prüfungsverbänden in Deutschland und fast alle Prüfungsverbände machen die Gründungsprüfung kostenlos, wenn wir die vorbereitet haben. Also das ist keineswegs so, dass Sie da bei einem bestimmten... Wir sagen Ihnen die Liste, die kommen in Frage und Sie suchen aus, wo Sie ihn wollen.
Okay, vielleicht setzen wir jetzt mal bei Conny Gellenbeck an, zur Taz. Einfach um das Beispiel noch mal konkreter zu machen, weil wir hier über Medien reden und kommen dann noch mal danach irgendwie ins Gespräch. Ich denke, Herr Bösche steht auch noch mal zur Verfügung für spezielle Fragen zur Genossenschaft beziehungsweise stellt den Kontakt nach Hamburg her. Ich halte das Mikro.
Ja, okay. Erstmal vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hole etwas aus. Herr Bösche hat jetzt ja so ein bisschen das Fundament des Genossenschaftswesens umzeichnet. Die Taz ist nicht als Genossenschaft gegründet worden, sondern war zunächst ein Verein Freunde der alternativen Tageszeitung. Deswegen hole ich so ein bisschen aus, weil vielleicht nicht jeder die Geschichte kennt. Es ist so, dass die Taz die erste Neugründung einer Tageszeitung nach dem Krieg war. 1947 bis 1949 haben die Alliierten nach dem Krieg im Grunde Deutschland unter vier großen überregionalen Zeitungen aufgeteilt: die Frankfurter Rundschau, die FAZ, die Welt und die Süddeutsche. Es gab die Tradition, dass praktisch alle Medien von alten Nazis durchsetzt waren und die Alliierten wollten mit diesen Neugründungen versuchen, andere Berichterstattungen in Deutschland zu ermöglichen. Es gab dann, was ja auch in den letzten anderthalb Jahren durch vor allen Dingen den Film Der Bader-Meinhof-Komplex nochmal bespiegelt worden ist, die Nachrichtensperre 1977 während der Schleier-Entführung. Und aus dieser Situation hat die Linke damals in vielen Einzelinitiativen sich entschlossen, eine Tageszeitung zu gründen. Es ging damals wirklich vornehmlich darum, Gegenöffentlichkeit zu schaffen und staatliche Verordnungen zu unterlaufen, indem man eine eigene Zeitung hat, in der man Nachrichten veröffentlichen kann. Die Taz verfügte zu Beginn überhaupt nicht über Fachkräfte, weder Leute, die das Verlagswesen kannten, noch die eine journalistische Ausbildung hatten. Und auf dem Tunix-Kongress im Januar 1978 trafen sich unter den 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern damals 18 Basisinitiativen, die sich für diese Zeitungsgründung zusammengeschlossen haben. Es gab dann einige Nullnummernproduktionen und ab April 1979 erscheint die Taz täglich. Deshalb werden wir auch in diesem April 30 Jahre alt und werden zudem anders einen Kongress hier in Berlin veranstalten. Es ist so gewesen, dass es Vorausabos gab. Das heißt, die Zeitung hat erstmal oder die Initiativen haben eine Kampagne gestartet und haben für Vorausabos geworben. 20.000 Menschen haben auch das gemacht. Die haben praktisch Geld gegeben, ohne das Produkt zu kennen. Dann hat es 2 Wochen lang Debatten gegeben, wie man in dieser ersten Nullnummer welche Artikel veröffentlichen soll. Und dann im April 1979 ist die Taz gestartet. Man hat sich damals für Berlin entschieden, aus rein ökonomischen Gründen, denn normalerweise die stärkste Initiative für die Taz kam aus Frankfurt. Man ist auch damals davon ausgegangen, dass mit der FAZ und der FR Frankfurt der Standort auch einer neuen Zeitung sein sollte. Man hat sich damals auch schon ökonomisch entschieden, weil es in Berlin Förderungen gab, das heißt Subventionen in dem Sinne, dass Unternehmen, die sich in Berlin ansiedelten, weil es die Mauer gab, dass die finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben, ohne dass man damit abhängig wurde. In den 80er Jahren hatte damit die Taz eine publizistische Nische im Zeitungsmarkt gefunden, das heißt unterlassene Nachrichten, Nachrichten aus Bewegungen, das war damals die Friedensbewegung. Anfang der 80er Jahre, wo 250.000 Menschen gegen die Stationierung von Pershings in Bonn zum Beispiel demonstriert haben, die Frauenbewegung, aber auch ökologische Projekte haben die Zeitung getragen und sie ist gewachsen, vor allen Dingen mit einem ganz großen Schub in den 80er Jahren, 1986 mit Tschernobyl, mit dem Unfall in einem Atomkraftwerk. Und die Taz hat damals als erste Becquerel-Zahlen veröffentlicht, die wichtig waren, die bis da niemand kannte, und hat auf einen Schlag 12.000 neue Abonnenten gewonnen. In den 90er Jahren hat dann die Taz sehr an Kraft verloren, sicherlich dadurch, dass die Mauer gefallen ist und ganz viel von Utopien und Visionen vom Leben in einer anderen Gesellschaft verloren gegangen sind. Es war gleichzeitig so, dass der Zeitungsmarkt einen ganz aggressiven Konkurrenzkampf sich geliefert hat. Das heißt, die Zeitungen haben ihre Produkte ausgeweitet. Es wurde ganz viel in Medien investiert nach dem Mauerfall. Käufe auch gerade von Titeln in der ehemaligen DDR, in der Sowjetunion, haben dazu geführt, dass die Taz doch hart zu kämpfen hatte. Und es war dann so, dass Anfang der 90er Jahre, weil ja vielfach die Menschen, die wenig Geld hatten, der Taz ihr Geld gegeben haben oder Abos geschaltet haben, wir aber keine großen Geldgeber, keinen Verleger und nichts im Hintergrund hatten, war der Ruf vor allen Dingen der Belegschaft nach einem Verkauf der Zeitung ganz stark. Vor allen Dingen die Redaktion hat sich dafür stark gemacht und es gab sozusagen einen Linienkampf und innerhalb der Mitarbeiter, die bis dahin sehr basisorientiert gearbeitet haben. Ein Teil hat für einen Verkauf gestimmt. Es gab auch Angebote von unterschiedlichen Medienhäusern, aber auch von anderen. Es gab dafür sogar ein Beispiel, weil die Libération in Frankreich, die eine ähnliche Geschichte hat, wie die Taz verkauft wurde und anschließend auch einen wahnsinnigen Boom erfuhr, die Mitarbeiter mehr Geld verdient haben und die Libération in Frankreich damals das Sprachorgan der sozialistischen Regierung unter Mitterrand wurde. Ein Teil der Mitarbeiter hat dann sich dafür ausgesprochen, unter anderem durch einen Tipp von Olaf Scholz, wie Sie vorhin schon sagten, eine Genossenschaft zu gründen. Und es gab dann auch im Jahre 1991 eine Abstimmung unter den Taz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dann zu über 70% für die Genossenschaftsgründung entschieden haben und 30% dagegen. Es ist so gewesen, dass die Genossenschaftsgründung aber nicht nur was mit einer Kapitalakquise nach außen zu tun hatte, dass man versucht hat, möglichst schnell an Kapital zu kommen, um eine Überschuldung zu umgehen. Wir haben damals innerhalb von einem halben Jahr 3.000 Leserinnen und Leser der Taz gefunden, die 2,5 Millionen Euro gezeichnet haben. Ein Anteil waren damals 1.000 D-Mark. Sondern es ging auch einher, die Genossenschaftsgründung, mit einer internen Reform. Das bedeutete, dass der bis dahin gültige Einheitslohn von 900 bis 1.500 D-Mark abgeschafft wurde. Wir hatten ab da reguläre Arbeitszeiten. Vorher ist jeder gekommen und gegangen, wie er wollte. Wir haben Ressortleiter und Abteilungsleiter eingeführt und auch eine Chefredaktion, die es bis dahin nicht gab. Das heißt, ganz massive Reformen, weg von der Selbstorganisation hin zu einem ganz normal strukturierten Unternehmen. In der Anfangsphase wurde mit der Genossenschaft so umgegangen, dass die Taz-Genossenschaft am Anfang dieses Geld akquiriert hat und dann praktisch 1992 bis 1996 eine Schlafphase durchlaufen hat, sage ich immer. Es wurden keine neuen Mitglieder aktiv akquiriert. Man hat sehr auf die Abo-Akquise gesetzt, aber auch Ende der 90er Jahre lauerte schon die nächste Rettungskampagne. So haben wir unsere Überlebenskampagnen für die Taz genannt, um zusätzliche Leserinnen und Leser zu gewinnen, aber auch neues Kapital. Ab 1997 haben wir dann ganz massiv die Genossenschaft aufgebaut, weil wir erkannt haben, in diesen Anfängen wurde die Genossenschaft unter den Mitarbeitern der Taz als auch außen als Armutsmodell begriffen. Die Mitarbeiter hatten das Gefühl, es kommt nur ganz wenig Geld rein, man kann gerade so am Markt bestehen. Es gibt keine Tariflöhne, die haben wir bis heute nicht. Es gibt keine massiven Lohnerhöhungen. In den 90er Jahren, muss man wissen, gingen ganz viele Mitarbeiter aus der Redaktion zu anderen Zeitungen, zum Spiegel, zur Zeit, zur Welt und verdienten absurde, horrende Gehälter bekamen, die plötzlich, während in der Taz man relativ arm geblieben ist, wenn man da weitergearbeitet hat. Es ist aber so gewesen, dass wir versucht haben, dieses Modell nach außen zu tragen. Auch in dem großen Boom des neuen Marktes haben wir versucht, die Unabhängigkeit der Presse in den Vordergrund zu stellen, weil dieses Genossenschaftsmodell der Taz bedeutet, wir gehören nicht einem Verleger, sondern inzwischen ist es so, dass 8.456 Anteilseigner Gelder gezeichnet haben, mit 11 Millionen Euro inzwischen. Die Mitarbeiter der Taz haben ein ganz hohes Mitspracherecht innerhalb dieser Genossenschaft. Das heißt, sie bestimmen über einen Vorstand, über sämtliche strategischen Ausrichtungen der Taz. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Verkaufsangebot hätten, die Mitarbeiter entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Auch die Blattlinie wird durch die Mitarbeiter ganz stark kreiert. Also der Vorstand, der zum großen Teil von den Mitarbeitern gewählt wird, bestimmt die Chefredaktion. Das heißt, auch die Blattlinie, auch darauf hat man als Mitarbeiter Einfluss. In den letzten anderthalb Jahren, seitdem ganz massiv die Medienkrise eingeläutet ist, das heißt, andere Medien ganz stark unter, jetzt zum Schluss der Finanzkrise, aber vorher auch schon unter dem Rückgang von Werbeeinnahmen leiden, gewinnt das Genossenschaftsmodell und die Unternehmensstruktur der Taz doch an großer Attraktivität. Wir merken das, dass wir von Unis eingeladen werden, vom ADAC, von allen möglichen, wo wir unser Modell vorstellen. Denn es bedeutet, dass wir, die wir zu 80% von unseren Leserinnen und Lesern leben und nur zu 8-10% von Anzeigenkunden, doch sehr krisenresistent sind. Das heißt, wir haben nicht die Einbrüche zu verzeichnen, wie jetzt in den letzten Monaten andere Medien. Zum Vergleich, im Internet können Sie nachlesen, die FAZ hat Erlöse pro Jahr von 330 Millionen Euro. 192 Millionen Euro kommen aus den Anzeigentöpfen. Das heißt, es gibt eine ganz hohe Abhängigkeit von den etablierten bürgerlichen Medien von Anzeigenkunden. Das haben wir nicht. Was wir allerdings haben, dass wir mit wenig Kapital versuchen müssen, am Markt zu bestehen. Es bedeutet bis heute, dass die Mitarbeiter wenig Geld verdienen. Unser Einheitslohn beträgt ungefähr 1.200 bis 1.400 Euro pro Monat. Das geht durch alle Kategorien, also von Redakteuren über Verlagsangestellte bis zur Chefredaktion. Es bedeutet auch, dass wir alle innovativen Dinge, die wir in der Taz machen, also zum Beispiel erscheinen wir ab April mit einer neuen Wochenendbeilage, wo wir ein neues Layout haben, aber auch am Wochenende einen ganz anderen redaktionellen Aufbau der Zeitung machen werden, dass wir dafür geringes Kapital zur Verfügung haben, um überhaupt einen Entwicklungsprozess zu durchlaufen, um so Projekte machen zu können. Und diese innovativen Projekte anzuschieben, dafür haben wir das Genossenschaftskapital. Wie werben wir die Genossen ein? Es ist so, dass wir auch ganz wenig Werbeetat haben. Das heißt, wir nutzen die Taz als Werbeträger, werben dafür Genossenschaftsmitglieder und verschicken Flyer. Ich habe die Broschüren sind leider draußen schon alle weg. Wir verschicken dann jedem Interessenten unsere Imagebroschüre, also wo man die Satzung der Genossenschaft drin hat, wo das Unternehmen vorgestellt wird. Und wir gewinnen darüber und unter anderem aber auch über Beta-Geschäfte. Das heißt, wir machen durchaus einen Tausch mit anderen Zeitungen, also mit der Financial Times, mit Kapital Vertraulich, mit der FR, aber auch mit dem ADFC, mit dem Freitag, mit dem Neuen Deutschland. Da werben wir für die Taz-Genossenschaft und gleichzeitig können die bei uns dann Anzeigen schalten und darüber gewinnen wir dann Interessenten, denen wir die Broschüre zuschicken und wir rufen auch jeden Interessenten an und versuchen ein Gespräch mit dem zu führen und nicht nur für diese Akquise, um das Geld zu bekommen, sondern auch um zu hören, was ist das Interesse an der Taz, gibt es Veränderungswünsche, was sind Impulse, die uns nutzen könnten bei der redaktionellen Ausrichtung. Einmal im Jahr haben wir eine Generalversammlung, zu der 250 bis 300 Mitglieder anreisen. Wir stellen dann Projekte vor, die die Taz übers Jahr macht und versuchen mit unseren Mitgliedern ganz stark im Gespräch zu bleiben, unter anderem darüber, dass wir mittlerweile von 5.000 Mitgliedern eine E-Mail-Adresse haben. Das heißt, einmal pro Woche informieren wir sie über Unternehmensstrategien, über das, was Neues kommt oder holen uns auch Anregungen zu bestimmter Berichterstattung. Es ist so, ich habe jetzt leider auch, ich hatte auch Folien eigentlich, aber dachte dann, die können wir hier gar nicht zeigen. Unter dem Hause Taz haben wir mittlerweile nicht nur die Zeitung, die wir vertreiben, sondern wir haben auch die Le Monde Diplomatique. Die französische Ausgabe veröffentlichen wir im Deutschen einmal im Monat, die liegt dann der Taz bei. Und wir veröffentlichen auch den Atlas der Globalisierung, den wir zweimal bisher als Ausgaben veröffentlicht haben, von denen wir jeweils etwa 150.000 Exemplare verkauft haben. Wir handeln mit fair gehandeltem Kaffee, der aus Afrika kommt, an dem wir relativ wenig Geld verdienen, wo hauptsächlich das Geld an die Erzeuger in Afrika gehen. Das ist für uns aber trotzdem ein ganz wichtiges Produkt, um zu sagen, die Taz versucht auch in anderen Sparten ökologisches Wirtschaften beziehungsweise einen anderen Umgang mit Ressourcen fortzumachen. Wir verkaufen gute Fahrräder und wir haben das Taz-Café und den Taz-Shop, womit wir versuchen, Erlöse jedes Jahr zu erwirtschaften. Ich würde hier jetzt, glaube ich, erstmal Schluss machen, sonst sind Sie so vollgestopft. Und ich freue mich natürlich auch über Fragen, die Sie jetzt vielleicht haben. Gestern waren nämlich schon 15 hier von der Akademie in der Taz und haben eine Führung mitgemacht. Da sitzt hier jetzt niemand von. Das war auch sehr interessant, weil ich hinterher auch gefragt habe, was würden Sie eigentlich für Berichterstattung zur Finanzkrise machen? Und da kamen auch ganz gute Anregungen, dass wir eigentlich mehr Kampagnen machen müssten zur Umverteilung und auch warum wir Vattenfall-Anzeigen veröffentlichen. Also ich freue mich auch bei Ihnen über Fragen.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Erstmal bis hierher, kurzes Handzeichen, dann komme ich sozusagen rüber und halte das Mikro.
Wir haben noch eine Kooperation mit der WOTS in der Schweiz. Können Sie dazu was erzählen?
Das ist so, dass die Le Monde Diplomatique wird in der Schweiz von der WOTS vertrieben und in Deutschland von der Taz. Und weil es beides deutschsprachiger Raum ist, haben wir uns das so aufgeteilt, dass die einen Teil haben und wir einen Teil. Und das ist die Kooperation, die wir machen.
Das ist der einzige Bereich der Kooperation.
Das ist der einzige Bereich. Wir versuchen auch Veranstaltungen, machen wir jedes Jahr mehrere. Wir tauschen uns aus über unterschiedliche, die haben zum Beispiel auch vor 2 Jahren eine massive Kapitalakquise gemacht, weil denen es auch nicht so gut ging, dann kommen die nach Berlin, dann tauschen wir uns aus, wie wir das machen, wie wir Ansprachen kreieren, also da reden wir miteinander.
Okay. Ich wollte fragen, ist die relative Unabhängigkeit von Anzeigenkunden denn politisch gewollt oder ist es marktbedingt?
Also Es gibt zwei Linien da drin. Es ist so, dass am Anfang die Taz überhaupt keine Anzeigen wollte. Das war überhaupt nicht gewünscht. In 90er Jahren haben wir dann versucht, Anzeigen zu bekommen. Und es ist heute noch so, wir bemühen uns um Anzeigen, also ganz massiv. Wir haben richtig eine eigene Abteilung dafür. Aber es ist so, dass die Kunden, die Anzeigenkunden, einmal, weil sie immer noch denken, die Taz-Leserinnen und Leser sind konsumfeindlich, die kaufen nichts, deshalb nicht schalten und unsere Auflage sehr gering ist. Also wir haben 60.000 Leserinnen und Leser und das bedeutet, dass für überregionale Kunden es sich praktisch gar nicht lohnt, Anzeigen zu schalten. Das sind dann eher sehr affine Kunden. Zum Beispiel wir bemühen uns aus dem Ökobereich, Dr. Hauschka, Bioweine, also versuchen halt auch andere Produkte in die Zeitung zu bekommen, die aber oft gar nicht das Geld haben, so viel Anzeigen zu schalten. Wir führen im Moment jetzt, wir haben ja 30. Geburtstag und machen so eine Sonderausgabe und wer als erstes immer kommt, ist Porsche. Porsche kommt sofort immer. Die haben zum Beispiel auch einen Geschäftsführer, der sehr taz-freundlich ist, der sagt, es muss so eine kleine unabhängige Zeitung geben. Die kommen dann sofort mit einer Anzeige. Das ist auch innerhalb der Taz immer sehr umstritten. Genauso wie die Vattenfall-Anzeigen, weil man sich fragt, andererseits ist es gut, wenn wir 12.000 bis 14.000 Euro für eine einseitige Anzeige kriegen. Das nehmen wir gerne und wir hatten letztes Jahr auf der Genossenschaftsversammlung, ich weiß nicht, Herr Bösche ist auch Taz-Genosse, ob Sie da waren, wir hatten eine harte Debatte darüber, ob wir Anzeigen der Atomindustrie nehmen sollen und da gab es richtig eine Abstimmung darüber, 70% hat sich dafür ausgesprochen, die Anzeigen zu nehmen, unter diesem Motto, der Leser kann unterscheiden zwischen Anzeigen und Inhalt. Es ist noch nie vorgekommen, dass die Taz in irgendeiner Form inhaltlich Rücksicht genommen hat auf einen Anzeigenkunden. Wir hatten das sogar schon so, dass wir eine VW-Anzeige hatten und darunter war ein Artikel, VW baut Schrottautos. Also das hatten wir alle schon, wo dann der Kunde sofort die nächsten drei Anzeigen, die gebucht waren, zurückgezogen hat. Also es ist ein schwieriges Kapitel. Aber wir würden uns natürlich über jede Anzeige von Biomärkten oder anderen freuen, aber die haben oft auch gar nicht das Geld. Und vieles geht ins Netz, kostenlos ins Netz, ganz knallhart.
Weitere Fragen?
Mich würde noch mal interessieren, zuerst noch mal kurz, also mein Vater ist auch Taz-Genosse, ich persönlich habe aber die Junge Welt im Abo, deswegen, ja, ich hatte immer so den Eindruck, wie bitte? Nein, also wir stehen uns eigentlich ganz gut, nur mein Eindruck war so ein bisschen von der Taz, so die Entwicklung, die Taz mitgemacht hat, ein bisschen ähnlich wie die Entwicklung auch der Grünen ein Stück weit, so hatte ich so den Eindruck von außen. Ja, und dann wollte ich Sie mal fragen, also Sie sagten ja auch mit Vattenfall und solchen Sachen, das würde ich schon sehr kritisch sehen auch und wegen der Finanzkrise, wie ist denn, wie wird denn die soziale Frage innerhalb der Redaktion diskutiert oder innerhalb der Genossenschaft, wie wichtig ist da der Stellenwert im Vergleich zur Umwelt vielleicht?
Also es ist, glaube ich, ähnlich bei der Taz wie bei den Grünen, dass die soziale Frage immer nach hinten geschoben wurde und die Ökologie im Vordergrund stand. Ich glaube, dass es die letzten 4 Jahre innerhalb der Taz einen ganz großen Umdenkungsprozess gegeben hat, sich auch mehr mit der Frage der Umverteilung und der sozialen Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Und gerade unter den Genossenschaftsmitgliedern haben wir eine ganz große Debatte darüber. Und wir hatten jetzt vor 1,5 Wochen, donnerstags war das, auf der 3. Seite in der Taz einen Beitrag von Herrn Krotz, das ist ein Erfurter Professor, der zu der Finanzkrise und Umverteilungsmöglichkeiten einen riesenlangen Debattenbeitrag geschrieben hat, ist auch ein Taz-Genosse und der zum Beispiel einfach so Thesen aufgestellt hat, nicht den Banken das Geld zu geben, weil das auch so unsinnig ist, man hätte ja auch den Leuten, die wenig Geld haben, die Milliarden geben können und die hätten garantiert konsumiert und man hätte einen ganz anderen Kreislauf auch gehabt, also es waren ganz tolle Theorien. Und dieser Artikel, also wir haben vorher unseren Genossenschaftsmitgliedern das auch so rumgemailt, dass es ein Genosse ist, dass der Artikel drin ist. Wir haben die Zeitung, also wir werten jeden Tag den Zeitungsverkauf aus. Wir haben die Zeitung sehr gut verkauft und ich denke, also auch an dem Taz-Geburtstag, den wir machen, hat das Motto Gerechtigkeit und Umverteilung einen ganz großen Stellenwert, weil ich glaube einfach auch, dass das im Trend der Zeit liegt, jetzt mal jenseits von der Taz, dass es das Thema ist, was kommen wird, woran auch im Wahlkampf sich im Herbst ganz viel entscheiden wird. Und ich kann Ihnen noch mal sagen, Junge Welt oder Taz, das kommt ganz oft. Ich komme auch aus der politischen Bewegung. Ich habe als Hausbesetzerin angefangen bei der Taz irgendwann, habe vorher 4,5 Jahre bei einer Bank gearbeitet in Berlin und komme aus politischen Bewegungen. Und mir selber geht es auch oft so, dass ich mit der Berichterstattung der Taz nicht einverstanden bin. Aber ich finde, die Taz ist wie ein Blumenstrauß. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Elemente da drin, von ganz links bis zu CDU-Linien. Und es ist gut, dass es unter einem Dach, unter einer Zeitung auch passiert. Und ich finde, also ich kann immer guten Gewissens die Taz-Genossenschaft verkaufen, weil ich dieses Modell, ich habe jetzt gestern noch so ein Interview gehabt wegen dem 30. Geburtstag, da habe ich gesagt, im Grunde 8.500 Mitglieder, wir sind mit nichts gestartet, das ist wie eine Kleindemo. Das ist wie eine Kleinstadt, die sich vor dem Rudi-Dutschke-Haus versammeln würden und man hat was bewahrt in diesen 30 Jahren. Niemand ist davon ausgegangen, dass wir am Markt bestehen können und wir sind schon so oft vor dem Aus gewesen. Wir haben 4 Rettungskampagnen hinter uns und wir versuchen das einfach. Und es ist gut, dass es viele linke Medien gibt. Ich glaube, dass das zunehmen wird, dass sich auch andere Medien linker positionieren werden in nächster Zeit, weil einfach die gesellschaftlich die Nachfrage, heute ist das kein Nischenprodukt mehr, sondern die gesellschaftliche Nachfrage nach linken oder linken Positionen wird zunehmen. Eine andere Wahl haben wir gar nicht.
Okay. Ich finde das Stichwort mit der Rettungskampagne und den Problemen ganz toll, weil das ist nämlich eine genossenschaftstypische Geschichte. Also ich bin ja genossenschaftlicher Seiteneinsteiger. Ich habe mich noch nie so viel mit Insolvenzrecht beschäftigt, wie seitdem ich beim ZDK bin. Aber wir haben so gut wie keine Insolvenzen. Und es gibt ein paralleles Beispiel. Wir haben seit einiger Zeit das einzige genossenschaftliche Krankenhaus in Deutschland bei uns unter den Mitgliedern. Ich habe mir mal deren Geschichte angeguckt. Die existieren seit 1899. In der ganzen Geschichte sind die immer ganz hart am Rande des Bankrotts vorbei geschrappt und zwar so hart, dass der genossenschaftliche Prüfungsverband den schon mal in den Prüfungsbericht geschrieben hat, sie mögen doch bitte in eine andere Rechtsform gehen, als Genossenschaft geht das nicht. Aber sie sind bis heute Genossenschaften, sie existieren bis heute. Das heißt, die Genossenschaft hat auch ganz tolle wirtschaftliche Vorteile, weil sie wirtschaftliche Unterstützung mobilisieren kann, das keine andere Rechtsform kann.
Ich hätte noch mal eine Frage. Entschuldigung, machen wir erst mal.
Ich habe noch eine Frage anschließend an Herrn Vorredner. Ich bin auch Abonnent der Jungen Welt und habe oft das Gefühl, dass die Junge Welt und die Taz sich nicht gerade positiv bestehen. Also zum Beispiel ist bei Neuen Deutschland Anzeigen der Jungen Welt und bei der Jungen Welt fürs Neue Deutschland. Aber bei der Taz gibt es jetzt zum Beispiel nicht. Also gefühlt ist da irgendwie, weiß nicht, eine Konfrontation vielleicht da. Also weiß nicht, wie die Blattlinie ist offiziell von der Taz.
Also ich finde auch schade, dass heute niemand von der Jungen Welt hier ist. Weil dann hätte man das einfach nochmal anders diskutieren können. Wir bemühen uns seit langem um Austauschanzeigen mit der Jungen Welt. Sie möchte es nicht. Und weil wir haben damit kein Problem, weil ich auch immer denke, dass Leute, die zum Beispiel eine Taz-Anzeige, ob sie nun Genossenschaftsmitglied würden oder nicht, aber überhaupt zu wissen, dass die Taz eine Genossenschaft ist, ist für mich wichtig. Umgekehrt würde ich mich genauso über Anzeigen wie in der Taz von der Jungen Welt, wie vom Neuen Deutschland freuen. Das machen wir ja auch, die annoncieren bei uns auch. Das sind immer Austauschgeschäfte. Ich glaube, dass das prinzipiell in der Linken immer schwierig ist, sich zusammenzutun und voneinander zu profitieren. Und wir haben vor 2 Wochen eine Veranstaltung im Taz-Café gemacht zu dem Thema Finanzkrise, haben die linken Medien jetzt eigentlich vielleicht mehr Chancen? Was kann man daraus machen? Da war der Freitag. Da war das Neue Deutschland, da war eine Bloggerin, die Anne Roth, die glaube ich auch noch in irgendeiner Form hier ist und die Taz und die Junge Welt wollte nicht mitmachen, was ich persönlich schade fand. Mehr kann ich da eigentlich nicht so sagen, deswegen habe ich eigentlich gedacht, es war ja auch so angekündigt, man muss einfach ins Gespräch kommen und was ich mir jetzt persönlich mal vorgenommen hatte, sind ja auch eine Genossenschaft, dass ich mal hingehen werde jetzt und gucken, wie man einfach vielleicht mal selber zusammen eine Veranstaltung macht, einfach das Modell mal vorstellt, weil ich glaube, die Zeiten sind einfach nicht so, dass man sich gegenseitig das Wasser abgraben sollte. Auf der Veranstaltung im Taz-Café kam es zum Beispiel auch von Herrn Rehns, Chefredakteur vom Neuen Deutschland, der sagte, naja, Mit den Anzeigen tun wir uns alle schwer, aber der Freitag hat eine bestimmte Auflage, das Neue Deutschland, die Taz, vielleicht müsste man zum Beispiel den Markt zusammen vermarkten und sagen, Anzeigen in allen drei Medien, das sind dann gleich 160.000 Auflage, dann lohnt sich das vielleicht auch wieder für einen Anzeigenkunden, weil er damit ein ganz bestimmtes Spektrum bekommt. Also wir stehen sozusagen am Anfang und es ist ja auch was Neues, dass wir zum Beispiel mit dem Neuen Deutschland so eine Konferenz wie diese machen. Das gab es bisher nicht. Und auch das war am Anfang innerhalb der Taz, war nicht so einfach durchzusetzen, wie Sie sich vorstellen können. Aber ich fand das ein ganz tolles Projekt und finde erstmal, man muss was versuchen, wie man zusammenkommen kann. Man kann sich inhaltlich streiten, man sollte organisatorisch versuchen, sich zu vernetzen.
Ich kann da vielleicht ganz kurz noch was zu beitragen zum Thema. Also ich gebe in Kassel ein Stadtmagazin heraus, keine explizite Publikation, halt ein Stadtmagazin, was sich bestimmten Themen widmet, die wir unterrepräsentiert sehen, aber eben auch kommerzielle Anteile hat. Ich bin irgendwann, ich glaube 2005, auf die Taz zugegangen und habe um Kooperation nachgesucht. Also der Gestalt, dass die Kasseler Taz-Abonnenten unser Stadtmagazin beigelegt bekommen. Und ich habe da eigentlich offene Türen eingerannt. Das ist relativ schnell geklärt worden und die haben sich das halt angeguckt. Ist das was? Können wir uns das vorstellen? Und dann machen wir halt auch so einen Handel, dass die Taz bei uns eine Anzeige bekommt und dafür kriegen wir die Beilage. Ne? Und also das habe ich als sehr, sehr konstruktiv erlebt in diesem Zusammenhang. Eine Frage, die ich noch hätte. Wir sitzen ja hier auch als potenzielle neue Medienmacher, also das heißt neuer Medienprojekte. Und was können diejenigen, die vielleicht irgendwie darüber nachdenken, in welcher Form auch immer, ob online, Print oder Radio, Fernsehen, was können die von der Taz lernen, um ihre Projekte sozusagen auch wirtschaftlich aufzustellen, weil ich halte es für die zentrale Frage, also ich bin Medienmacher in verschiedenen Zusammenhängen, also online und Print, und Medien zu machen halte ich nicht für das Problem. Ich halte die Finanzierung von solchen Medien und auch die nachhaltige Finanzierung für das größere Problem. Und was können wir da von der Taz lernen?
Also uns gibt es nur als Taz, weil die Leserinnen und Leser uns tragen. Und das seit Jahrzehnten. Also wir haben zum Beispiel 8.000 Abonnenten, die von Anfang an dabei sind, die immer Geld gegeben haben, die immer abonniert haben und genauso wie die Genossenschaftsmitglieder. Wir leben von den Leuten, also mir geht das auch teilweise so, Leute zeichnen 500 Euro Genossenschaftskapital und zahlen das ab in 20 Raten. Das machen mittlerweile relativ viele, auch junge Leute. Das heißt, wenn wir dieses Geld und auch die Leser, die uns treu bleiben und die Printausgaben kaufen, ohne das geht es überhaupt nicht. Und man braucht natürlich ganz, ganz viele, die das machen. Und man braucht auch einen langen Atem. Und es ist natürlich so, wir sagen das auch, also jeder Mitarbeiter subventioniert im Grunde jeden Monat die Taz. Das heißt, sie haben keine geregelten Arbeitszeiten, sie arbeiten 40, 50 Stunden ganz engagiert und werden nicht reich dabei. Das muss man auch von vornherein klar haben. Also was könnte ich Ihnen raten? Also möglichst viel Geld vorher zusammenzusammeln, dass das funktioniert. Das haben wir für unsere Stiftung jetzt auch letztes Jahr gemacht. Wir haben die erst gegründet, als wir 700.000 Euro zusammen hatten. Das geht jetzt auch weiter und versuchen das in irgendeiner Form möglichst mit Vernetzung auch, also Netze knüpfen, zu gucken, wer ist stark, wie kann ich davon profitieren. Also ich habe das im Stiftungswesen jetzt auch. Ich sage immer, wenn man schnell gehen will, geht man alleine. Wenn man weit gehen will, muss man zusammengehen. Das heißt, man braucht einfach eine Struktur, ob da Stadtmagazine sind oder sonst was. Vielleicht gibt es da zukünftig auch so Sachen, dass Stadtmagazine, die alleine gar nicht über die Runden kämen, sagen, Mensch, können wir nicht vielleicht einmal im Monat beilegen, der Taz, also für einen bestimmten Betrag, dass wir liefern, dass wir eine viel höhere Auflage haben, was dann für Anzeigenkunden wieder wichtig ist. Oder kleine Zeitungsprojekte, die entstehen, dass man erstmal sagt, naja, wir können nicht sofort eine riesige Auflage drucken oder sonst was, aber vielleicht können wir einmal im Monat 4 oder 8 Seiten mitdrucken lassen und der Taz beilegen, dann werden wir erstmal bekannt, dann ist es eine Imagewerbung für uns, aber die Leute können uns erstmal lesen und wir können Leute einsammeln, also dass man auf ganz andere Vernetzungsformen kommt. Es ist einfach ein hartes Geschäft, also das Vertriebssystem wird schwierig. Ich wollte Sie auch gleich nochmal fragen, die Leute gehen ins Internet. Also es ist so, dass Tausende von Lesern abwandern. Also ich habe jetzt noch als Zahl gestern rausgesucht, bis vor 10 Jahren wurden täglich 30 Millionen Tageszeitungen pro Tag gelesen. Jetzt sind es 24 Millionen und es ist rückläufig. Die Leute haben nicht mehr das Geld, das Leseverhalten verändert sich und es ist ja alles kostenlos. Warum soll man eine Zeitung kaufen und das im Netz kann man es so längerfristig nicht aufrechterhalten. Haben Sie ein Abo? Das würde mich interessieren. Sie haben gesagt Junge Welt, ja, also Print, Printausgaben. Haben Sie ein Abo? Leute, was lesen Sie jetzt?
Online.
Und Sie? Ja. Gar nichts. Mhm. Wo informieren Sie sich?
Das möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich da vielleicht etwas anderes sagen würde zu dem Punkt.
Gut.
Okay, dann komme ich nochmal zu Ihnen.
Also ich möchte zu dem Punkt Genossenschaft Folgendes ausführen. Ich will jetzt also keinen konkreten Fall nennen, von wegen, weil es sich um ein Verfahren handelt, das zurzeit vor dem Kartellamt anhängig ist. Es dreht sich also um das Problem der sogenannten Einkreiszeitung. Und wir haben das Problem von wem, dass wir ja bundesweit also unheimlich viele Zeitungskonzerne haben, die im Grunde genommen pausenlos danach trachten, von wegen noch die rechtlich selbstständigen kleinen Zeitungen noch alle zu inkorporieren. Ich komme aus einer mittelgroßen deutschen Stadt, von wegen, in der es noch eine bisher selbstständige Zeitung gibt und wo der Verleger sagt, von wegen aus gesundlichen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen, will er seine Zeitung also einem großen Zeitungskonzern verkaufen. Das hat auf örtlicher Ebene also zu einer beträchtlichen Unruhe geführt, weil die Leute sahen, damit wird unsere Zeitung im Grunde genommen relativ konform. Wenn also unsere Zeitung, die bisher schon eine Kopfzeitung ist, noch total in diesem Zeitungskonzern aufgeht. Und da hat sich also eine kleine Gruppe gebildet, wo Leute gesagt haben, wie wäre es denn von wegen, wenn die Zeitung in die Hände der Leser käme? Und welches Institut wäre dafür am besten geeignet, von wegen also eine Genossenschaft zu gründen? So, dieser Antrag, den der Verleger, der eine Zeitung also verkaufen will, muss aus wettbewerbsrechtlichen Gründen beim Kartellamt anhängig gemacht werden. Und das Kartellamt hat also, es gibt also eine kleine Prüfung und eine große Prüfung. Und das Kartellamt hat also im ersten Verfahren gesagt, von wegen, wir sehen die Sache sehr kritisch unter dem Gesichtspunkt Monopolbildung und hat also gleich nach 4 Wochen der ersten Prüfung das große Prüfungsverfahren eingeleitet. Und dann ist irgendeiner von diesen Leuten auf das Kartellamt zugegangen und hat gesagt, von wegen, also was ist denn da im Busch? Und als dann der Mitarbeiter im Kartellamt gehört hat, dass es da eine Initiative gibt, dass Leute also unter Umständen entschlossen sind, von mir eine Genossenschaft zu gründen, hat er gesagt, warum habe ich das so spät erfahren? Wenn ich das früher erfahren hätte, zur Einleitung des Hauptverfahrens, dann hätte ich die beteiligte Initiative als Verfahrensbeteiligte eingeladen. Das wurde also das Verfahren von wegen, also beim Kartellamt, wenn die Entscheidung gefällt wird, von wegen, also unter entsprechenden größeren Zuchtzwang bringen. Und er ist weiterhin daran interessiert, beim Bundeskartellamt an diese Information zu bekommen, wie weit die Initiative gediehen ist, weil man davon ausgeht, von wegen, dass also die möglicherweise auflagenbewährte Entscheidung des Kartellamtes, dass dem Verkauf nur unter gewissen Umständen zugestimmt wird, von wegen also von dem bisherigen Verleger vor dem zuständigen Oberverwaltungsgericht in Düsseldorf, die Kartellbehörde sitzt ja in Bonn, angegriffen wird. Und dann würde das Bundeskartellamt mit der Argumentation, es gibt eine Initiative von wegen, die der Meinungsvielfalt dienen könnte, von wegen, also an den Informationen interessiert sein. Also man sieht selbst daran, von wegen, es kann sich unter Umständen lohnen, von wegen, dass sich Bürger irgendwo massiv engagieren und sagen, es wird endlich Zeit, von wegen, dass wir selber das Heft in die Hand bekommen, bevor wir immer gleichmäßig und konformer werden.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Moment.
Also ich fände unter dem Gesichtspunkt der Gegenmacht oder auch um diese Hegemonie der kommerziellen Medien auch ein bisschen zu brechen. Also ist das ja zum Beispiel ein schönes Beispiel. Und da kann die Genossenschaftsgründung eben durch ihre Struktur eine Chance sein. Und ich muss sagen, ich träume immer ein bisschen davon, einen Fernsehsender zu etablieren, der in Deutschland, der von links alternativen Medien gemacht wird. Und da wäre vielleicht auch so ein Genossenschaftsmodell eine Lösung. Und das wäre vielleicht interessant, gerade weil Sie davon gesprochen haben, dass die Zusammenarbeit zwischen Neuen Deutschland, Taz, Junger Welt, Freitag und so weiter gestärkt werden müsste, dass da, wenn da wirklich sich eine Einigung erzielen ließe, da zum Beispiel erstmal ein gemeinsames Online-Angebot gemacht werden könnte mit audiovisuellen Beiträgen, die dann eventuell dann, also wenn entsprechend eine eigene Genossenschaft wieder zu gründen und da entsprechend dann aggressive Mitgliederwerbung zu machen, also nicht aggressiv im negativen Sinn, aber offensive Mitgliederwerbestrategie zu fahren, um dann wirklich letztendlich einen eigenen Rundfunksender organisieren zu können, weil das ja mit ganz erheblichen finanziellen Aufwand verbunden ist. Aber das wäre, finde ich, eine Aufgabe für linke Medienmacherinnen und Medienmacher in Deutschland, wirklich die mal zu stemmen wäre, weil viele Menschen eben abwandern in diese entweder online oder also Fernsehen oder so, und da muss man irgendwie auch gegenlenken, auch gesellschaftspolitisch, um eben auch weiterhin alternative Berichterstattung zu verankern. Wobei, wie gesagt, die Finanzierung das größte Problem wäre.
Finde ich auch toll. Es ging mir auch schon ganz oft so, dass ich dachte, naja, die ganzen jungen Leute, das ist einfach so mit einer Tageszeitung oder einer Printausgabe. Also es gibt so Untersuchungen, und das in 20 Jahren gibt es vielleicht gar nicht mehr so gedruckte Tageszeitungen in der Form. Aber ein Fernsehsender, also wo einfach andere Inhalte rüberkommen, das ist halt ein großes Projekt und sehr schwierig. Andererseits denke ich, es gibt überall so Aufbruchstimmung. Mich hat das so fasziniert, Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass die New York Times vor oder nach der Obama-Wahl dieses Bush angeklagt, Krieg zu Ende, Afghanistan, diesen Fake-Druck doch in Millionenauflage vertrieben hat. Das ist ja diese Gruppe Yes Men, die ja riesige Geldgeber im Hintergrund haben von sehr reichen Leuten, die ganz tolle Aktionen in den USA machen. Und ich denke, wenn man hier eine tolle Idee hätte, oder so, es gibt ja auch in dieser Gesellschaft wahnsinnig viel Geld, und dass man sagen würde, man stellt sich im Fernsehen vor und andere Berichte, ganz andere Nachrichten schon, jeden Tag, und auch andere Unterhaltung als Unikat, dass man vielleicht auch das Geld kriegen würde. Man braucht halt zwar ein paar große Zugpferde.
Ich war bei der letzten Wahl, während der letzten Wahl in Italien dort, und habe mitgekriegt, was das so für die Öffentlichkeit eines Landes bedeutet, wenn die elektronischen Medien da weitgehend an einer Hand sind und wenn es denen dann auch noch gelingt, die Öffentlich-Rechtlichen weitgehend zu beeinflussen. Und in Italien, glaube ich, wird das sehr deutlich. Also entweder wird die Medienfreiheit genossenschaftlich oder es wird sie nicht mehr geben. Wobei die genossenschaftliche Medienorganisation in Italien auch sehr viel weiter ist als bei uns. Da gibt es ganze Verbände dafür, die das machen. Aber ich finde das ganz wichtig, auch in diesem elektronischen Bereich sind die Italiener da relativ weit. Und ich kann von uns aus nur sagen, wenn Sie daran gehen, unsere Hilfe haben Sie auf jeden Fall.
Wir haben ja im letzten Jahr eine Stiftung gegründet. Ich habe die Broschüren hier auch noch mit. Morgen ist das auch noch mal Thema. Und wir führen so Workshops auch durch. Also dass wir Jugendlichen, also dieses Jahr sind es zwischen 18 und 28 Jahren, die kommen können und ein Wochenende bei der Taz verbringen. Für Übernachtung und Essen sorgen wir. Und die kriegen dann so von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die machen auch so Workshops praktischer Art, und da kann man sich noch bewerben. Also der im April ist voll. Und am Montag drauf, nach so einem Wochenende, veröffentlicht man dann in der Zeitung 4 Seiten. In der Taz veröffentlichen wir dann mit Beiträgen von den Jugendlichen. Und wenn Sie Interesse haben, können Sie sich das hier nochmal angucken oder auf den Webseiten auch. Und das ist hier übrigens das Genossenschaftsbuch, das letzte, was wir gemacht haben mit Herrn Bösche zusammen, Frauen. Genossenschaft, draußen liegen leider auch nicht mehr so viele, also müssen Sie schnell zugreifen. Es ist mit unserem Tom-Zeichner gemacht worden. Es ist eine schöne Kooperation mit Herrn Bösche, der die Ideen hatte, und wir haben es dann mit ihm zusammen umgesetzt.
Okay, hier gab es noch eine Meldung. Genau, ich habe noch eine Frage zum theoretischen Genossenschaftsteil. Sie haben gesagt, die Mitglieder bei der Insolvenz, die müssen nicht haften. Ist es im Vorstand dasselbe?
Auch der Vorstand haftet nicht, wenn er denn korrekt arbeitet. eine Insolvenzsituation ist für einen Vorstand immer besonders kitzlig, weil er sich jeden Schritt schon genau überlegen muss. Und das sind dann so die Zeiten, wo denn der Verband für Sie wichtig wird, weil wir führen manchmal Vorstände direkt durch so Insolvenzsituationen. Aber wenn das korrekt gearbeitet wird, haftet auch der Vorstand nicht.
Gibt es noch weitere Fragen, Wortmeldungen?
Noch was zum Theorieteil fragen. Sie hatten ja erwähnt, dass es in Italien so viele Genossenschaften gibt im Gegensatz zu Deutschland. Und gibt es hier was mitunter daran liegt, dass es eben bürokratische Hürden gibt hier? Gibt es da Bestrebungen von Ihrem Verband zum Beispiel, die abzubauen, sich in der Politik dafür einzusetzen?
Ja, das ist einer der wichtigsten Schwerpunkte unserer politischen Arbeit. Und zwar konzentrieren wir das im Wesentlichen auf die kleine Genossenschaft. Wir wollen neben der heute üblichen Genossenschaft eine kleine Genossenschaft daneben setzen, wie man sie auch immer abgrenzt und definiert. Also die TAZ wäre keine kleine Genossenschaft, aber eine kleine Genossenschaft, die so weit dereguliert ist, wie irgendein e.V. funktioniert. Das heißt, so wenig Kosten wie möglich, so wenig Hürden wie möglich. Und ich bin ganz sicher, wenn das gelingt, und wir haben eine Menge Mitstreiter dabei inzwischen, dann wird es einen richtigen Boom an Genossenschaftsgründungen hier geben. Aber es ist ein fürchterlich dickes Brett, an dem wir da bohren.
Den Genossenschaften, das ist ja grundsätzlich so, der Charme, Sie haben das ja selber beschrieben, ist ja irgendwie was Antiquiertes, ne? Und man kennt ja maximal Genossenschaft oftmals als so ein Modell, wo die eigenen Eltern oder der eigene Vater dann auf irgendeine Versammlung gegangen ist, dann haben sie gut gegessen und sind irgendwie gut bewirtet worden und haben sie irgendwie alles abgenickt, was da kommt. Und es gibt ja, also man muss da, glaube ich, auch sehr viel Public Relations möglicherweise machen, um die Genossenschafts- oder die Sinnhaftigkeit dieser Genossenschaftsidee halt auch zu transportieren. Also ich kann es ein Stück weit an einem Beispiel festmachen. Ich arbeite selber als Texter für die größte Wohnungsbaugenossenschaft in Hessen. Die ist in Kassel ansässig und hat eine Mitgliederzeitung. Für diese Mitgliederzeitung kreiere ich die Texte. Und es ist also gerade halt auch Leuten in unserer Generation total fremd, weil ich wohne halt irgendwo und es ist halt irgendwie schön, wenn das nett ist und wenn der Vermieter nicht so doof ist und wenn der Service stimmt, aber wenn ich beispielsweise mit älteren Genossenschaftsmitgliedern spreche und das kommt öfters vor, dass ich die porträtiere in irgendeiner Form, dann fragen die mich, ja, wo haben wir denn da auch Wohnungen? Also da ist noch ein großes Wir-Gefühl, also Genossenschaft als Solidargemeinschaft irgendwie fühlbar. Und da habe ich so für mich den Eindruck, also auch aus dieser Arbeit, dass das je jünger diese Mitglieder werden, die dort wohnen bei der Genossenschaft, einfach das halt auch massiv abnimmt. Und die Genossenschaften da heutzutage eigentlich vielleicht auch daran arbeiten müssen, neue Bindungsprinzipien zu erfinden, damit man Leute halt auch für diese Idee sozusagen wieder begeistern kann. Wie ist es bei der TAZ? Ist es anders? Vermutlich, ne?
Ja, ist anders. Wir bemühen uns ja auch darum. Wir machen zum Beispiel ganz viel. Wir haben letztes Jahr und Anfang dieses Jahres so eine Veranstaltungsreihe gemacht, TAZ on Tour. Das machen wir dann, da gehen wir in die Städte vor Ort, zum Beispiel nach Nürnberg, Mainz, Hamburg oder Stuttgart, München, aber auch kleine Städte und laden dann nur unsere Mitglieder ein. Und dann sehen die erstmal schon, wer ist denn da eigentlich noch Genosse? Also in Nürnberg zum Beispiel war das, oder waren 37 Mitglieder. Die sind auch alle dann in eine Kneipe gekommen. Es stellte sich plötzlich raus, dass die Frau, die sich gemeldet hatte, die Kneipe zur Verfügung gestellt hatte, war auch ein Genossenschaftsmitglied. Wusste ich, aber habe ich auch nicht so registriert. Und dann war das ein ganz toller Abend, weil die Leute lernen sich kennen. Die sehen, wer ist noch dabei und es entsteht ganz viel. Und bei uns ist natürlich ganz gut, dass diese 8.500 Menschen immer so das Gefühl haben, wenn sie morgens die Zeitung am Kiosk sind, das ist ich gehöre so dazu. Wir sagen auch immer TAZ-Familie, das versuchen wir richtig so zu kreieren. Also das ist meine Zeitung und ich sorge dafür, dass diese Zeitung am Kiosk liegen kann. Also da gibt es ein ganz großes Wir-Gefühl. Und auch die anderen, die kommen, ob das nun Mitgliederversammlungen sind, diese E-Mails. Also einfach jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, habe ich so etwa 150 E-Mails, wo Leute schreiben, Anregungen geben, irgendwas wollen, Artikel nicht mehr haben, aber dann auch kurz schreiben, was wir anders machen sollten. Das ist für uns eins der wichtigsten Sachen, diese Kontaktpflege. Und nicht formal, sondern zu sagen, uns interessiert das auch. Und diese Veranstaltungen vor Ort sind für uns existenziell wichtig.
Das mag Ihr Eindruck sein, wenn Sie so eine alte Genossenschaft betreuen, aber wir haben ja ganz viele neu gegründet. Mehr als die Hälfte unserer Mitgliedsgenossenschaften ist in den letzten 5 Jahren gegründet worden. Und diese Gründer, das sind alles hochmoderne, top motivierte Leute, die mitten in dem ganz modernen Leben stehen. Zum Beispiel IT, im IT-Bereich sind eine ganze Reihe von Produktivgenossenschaften gegründet worden. Und das sind nie altmodische Leute, sondern das sind ganz, ganz besondere. Und die Taz ja auch, die Taz ist der wichtigste Werbeträger für die Genossenschaftsidee in Deutschland, weil sie genau klar macht, da geht es nicht um irgendwelche altmodischen Geschichten, nicht so, meine Familie war Mitglied einer Molkereigenossenschaft und so, ne? Das ist eine andere Sache. Genossenschaften werden immer dort gegründet, wo irgendwie wirtschaftlich was nicht funktioniert. Sonst gäbe es da keinen Grund, eine Genossenschaft zu gründen. Und dann passiert genau das, was Frau Gellenbeck beschreibt. Die Leute, die in einer vergleichbaren Situation sind, lernen sich kennen über die Genossenschaft. Das heißt, und damit daher auch der Spruch, die Genossenschaft verbindet Menschen. Nur ein Beispiel, wir haben eine Genossenschaft bei uns als Mitglied, das ist die Café Libertad, das ist die einzig Anarchistengenossenschaft bei uns. Und die machen auch mal was anderes, als dass diese Fahrradfabrik in Nordhausen besetzt war. Da haben unsere Leute von Café Libertad den Vertrieb der dort produzierten Fahrräder, der Strikebikes, organisiert. Und so habe ich ein Ding bei mir zu Hause. Und neulich kam der Mann, der unsere Solaranlage wartet, kommt in den Keller, sieht unsere Fahrrad. Sie haben auch eins. Also das sind so die Gelegenheiten, wo man sich kennenlernt, wo man sieht und wo man merkt, dass man auch politisch, gesellschaftlich nicht alleine ist. Und das ist ganz wichtig, dass dies auch über wirtschaftliche Zusammenhänge organisiert wird.
Okay, gibt es weitere Wortmeldungen, weitere Beiträge?
Machen. Also ich heiße ja Conny Gellenbeck, meine E-Mail-Adresse ist conny@taz.de, K-O-N-N-Y, und wenn Sie mal Anregungen haben oder irgendwie denken, was Ihnen nicht gefallen hat an Berichterstattung, Sie können mir das gerne mailen, ich reiche das immer weiter an die Redaktion und wir sind immer dankbar für irgendwelche Anregungen oder im Positiven wie im Negativen, das würde mich freuen.
Wegen Identifikation, also zu dem Thema noch, also ich weiß nicht, weil ich die Taz ja ganz selten nur lese, ob das da auch gibt, aber bei der Jungen Welt ist ein ganz Riesenfaktor, also so empfinde ich das als Leser, diese eine Seite am Wochenende, wo drin steht, was gerade Junge Welt macht, ob die gerade dieses Gerichtsverhandlungen vor sich hat oder die neue Kampagne, also damit hast man schon das Gefühl, wenn man es liest, das bin auch irgendwo ich, ja. Und da ist man natürlich auch viel motivierter dafür zu werben, Genossenschaftsanteile zu zeichnen.
Wir haben jeden Samstag eine Seite Taz muss sein, wo wir aus dem Unternehmen berichten. Also wenn wir in Café Mobil, die Junge Welt hat uns das übrigens nachgemacht, wir hatten das als erst. Aber finde ich okay, finde ich überhaupt kein Problem, weil also ich glaube sogar, dass ich denjenigen kenne, der das dann da übernommen hat, der auch gewechselt hat von uns aus. Aber das finde ich völlig okay, wir machen das auch. Und wir bauen gerade was ganz Neues auf, also und zwar bewegung.taz.de. Wir wollen unter dem Schirm der Taz Orte, Treffpunkte, wie früher mal die Stadtbücher, die es gab in unterschiedlichen Städten und auch überregional und auch Termine von Demos, von Aktionen, dass Leute die da einstellen können. Dass es dann Profilseiten gibt von Organisationen, von Campact über Greenpeace, über die Linke, ist egal, wo die ihre Termine einstellen, aber auch Einzelne, also wir wollen damit anfangen, Leserinnen und Leser, aber auch Genossen, wo die sagen, da und da ist was los, dass man zum Beispiel auf eine Leiste gehen kann, Gesundheit, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, dass man dann seinen Termin da einträgt, aber weil wir haben immer ganz viele Fragen, zum Beispiel von Genossenschaftsmitgliedern, der in Mainz lebt und nach Rottach-Egern fährt und sagt, können Sie mir sagen, wo ich da mein Fahrrad reparieren lassen könnte oder wo man gut isst oder welche Biobäcker es da gibt, und dass man so Adressen, die ein bisschen also eine links-alternative Kultur darstellen, dass wir das online stellen, auch ohne Werbung, und die Leute da drauf gehen können und sich informieren können. Und daran arbeiten wir gerade, das bis Anfang Juni hinzubekommen.
Vielleicht könnte es ja auch ein Impuls sein, der jetzt auf der Grundlage dieses Gespräches, dass man, also wir merken ja, also beispielsweise das Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben mit dieser Zeitung, da weiß man normalerweise nichts von, ne? Und wenn man da also so auch die Taz oder auch die anderen Zeitungen nutzen könnte als ein Medium, wo Vernetzung halt passiert, ne? Also wer weiß, was in verschiedenen Städten sozusagen läuft und dass man da ab und an mal einen Überblick kriegt, weil ich glaube, dass das also zumindest für meine Generation nicht nur im Netz abzuwickeln ist, sondern ich muss das auch ab und zu mal lesen. Und dass man da sozusagen vielleicht auch einen Beitrag schaffen könnte, um genau dieses Gefühl, was der Herr Bösche sagte, also dass wir sind nicht alleine. Also ich kann es jetzt, also ich erzähle immer von den Kasseler Zusammenhängen. Da hat sich jetzt eine Gruppe gegründet, also ein Verein, Nordhessen Media nennt der sich, und wir haben dort die klassische, sage ich mal, regionale Medienlandschaft. Das heißt, wir haben einen Player, und zwar nur einen, der eine Tageszeitung macht. Dann gibt es noch zwei Gratiszeitungen, die sind aber, sage ich mal, verschwistert in irgendeiner Form oder um drei Ecken. Das ist alles Ippen in dem Fall. Und diese Struktur hat man ja fast in jeder deutschen Region. Und es wäre halt einfach sehr, sehr interessant, wenn man müsste, wo sind denn diese Leute, ne, die sich da irgendwie auch für ihre Lokalinformationen anders kümmern. Weil die Taz beispielsweise ist für mich, für mein Informationsbedürfnis als Stadtbewohner in Kassel jetzt beispielsweise, eigentlich eine vollkommen unrelevante Zeitung. Ne? Und da würde ich mir wünschen, also auch von einer solchen Zeitung, dass man gemeinsam mit den Akteuren vor Ort vielleicht darüber nachdenkt, wie kann man da gegenseitig auch Synergien erzeugen, indem ich dann sagen kann, ne, wenn die Taz für uns was macht, dann machen wir halt auch was für die Taz, und ihr könnt, und die Taz als bundesweit erscheinende Zeitung kann möglicherweise neue Leser gewinnen, weil sie einen Regionalteil irgendwie sich drauf spielt. Wie das zu machen ist, keine Ahnung, ist auch eine sehr stark wirtschaftliche Frage immer wieder, aber das sind solche Zusammenhänge. Oder wir haben beispielsweise im Zusammenhang mit der letzten Documenta in Kassel, da gab es ein sogenanntes Bildungszelt, wo man versucht hat, die Fragestellung, die diese Documenta als Kunstausstellung hatte, in dem lokalen Kontext zu verankern. Und da haben so die, ich sag mal in Anführungszeichen, alternativen Medienmacher, Projekte, Initiativen, haben dort eine Diskussionsveranstaltung angeboten, wie viel Zeitung braucht die Stadt. Ja, und es war eigentlich klar, die Stadt braucht mehr Zeitungen und auch die Region. Und dann immer wieder die Frage, oder da gab es dann die Idee, ja, soll es doch die FR machen, das ist in Hessen, ne, und sollen die doch irgendwie da was auflegen, das werden sie aber nie tun. Gibt es da vielleicht von Ihrer Seite so, oder die Taz hat ja auch, die Regionalisierung ist ja im Grunde genommen gescheitert, ja, also wenn man das so sieht, Taz Nord anguckt oder Taz Hamburg, Taz Bremen etc., NRW.
Also wir haben die Taz Nord praktisch zusammengestrichen, das muss man ganz klar so sagen. Wir hatten Bremer Lokalteil und einen Hamburger Lokalteil, der war hochverschuldet, da haben wir die Seiten zusammengelegt und jetzt schreiben die da schwarze Zahlen. Der einzige Bereich übrigens im Taz-Universum, der schwarze Zahlen schreibt, bei allen anderen Bereichen ist das nicht so. Wir haben im Juli 2007 den Lokalteil NRW eingestellt, das heißt, wir haben da 30 Leute entlassen. Das war ein ganz, ganz großer Verlust, da hat eine Initiative über Jahre diesen Lokalteil aufgebaut. Wir haben nur keine Leser gefunden. Wir haben vorher Berechnungen gemacht und gesagt, NRW ist so groß, da wird es genug Leser geben. Es ist uns nicht gelungen. Und wir haben da so viel Geld ausgegeben wie sonst für kein Projekt bisher. Wir haben damals eine Kommanditgesellschaft gegründet mit 3 Millionen Euro, die wir gesammelt haben, und 2,5 Millionen sind nach NRW geflossen für massive Kampagnen. Wir haben die Leser nicht gefunden. Und ich denke heute immer, es ist auch klar, die Leute haben weniger Geld. Es kann sich kaum jemand ein Abo leisten. Wichtig wäre, wenigstens einmal in der Woche zu einer Printausgabe zu greifen. Das ist auch für die Horizonterweiterung. Es ist ein anderer Journalismus als im Netz. Das ist auch wichtig fürs Leseverhalten. Und es wird ganz viel ins Netz wandern. Ich glaube aber, dass vielleicht mit diesen Bewegungen ertaz.de ein bisschen was gewährleistet ist, dass zum Beispiel Nachrichten von vor Ort trotzdem eine ganz große Leserschaft zukünftig treffen kann, wenn man da seine Infos hingibt und dass dann da auch geblockt oder andere Kommunikationsformen stattfinden. Ich finde, es müsste im Grunde auch unter den linken Medien, also da würde ich immer zuzählen, noch auch die FR, den Freitag, Neudeutschland, Jungle World, Junge Welt und die Taz, dass man so ein Leserhopping macht. Ich finde auch wichtig, das sind ja auch unterschiedliche Angebote. Und für mich ist zum Beispiel, ich habe auch ein Abo vom Neuen Deutschland, ich finde immer wichtig, dieses Außerparlamentarische. Das finde ich auch so ein Profil, dass man auch nochmal andere Initiativen und Gruppen zu Wort kommen lässt als nur Parteien oder so, weil das ja auch Ideenbörsen sind, wo Leute was versuchen, was nicht glattgebürstet ist. Also so kann man nur voneinander profitieren und sich austauschen. Und die konkreten Kooperationen, mir geht das immer so, gerade bei diesen Sachen von vor Ort, ich fände in irgendeiner Form wichtig, dass zum Beispiel auch in der Printausgabe der Taz, dass es einen Raum gäbe, eine Seite, die immer freigehalten wird, wo Leute aus, ich sage immer Rottach-Egern oder sonst wo, dass man so Platz schafft, dass Leute aus Regionen mal was veröffentlichen können. Und dass das präsent ist, weil das dann auch wiederum, ohne dass man gleich einen Lokalteil hat, Leute an die Zeitung ranführt, dass die sagen, ich lese da mal wieder die Taz, weil da steht auch was für mich drin, was Brauchbares ist.
Okay, gibt es noch Meldungen? Noch jemand, der ein Statement abgeben möchte? Sehe ich jetzt gerade nicht. Doch?
Nochmal die Frage an den Herrn Professor Büsche. Ja. Achso. Okay, wegen der Einflussmöglichkeit, was ich vorhin gefragt habe, die Möglichkeit der politischen Einflussnahme durch Ihren Verband, durch Genossenschaftsverbände, inwiefern das jetzt konkret stattfindet. So, also treffen Sie sich mit Politikern, findet da Lobbyarbeit statt, gibt es hier Treffen mit Bundestagsabgeordneten oder ja.
Wir schmücken uns ja immer mit den Zahlen, nicht? 20 Millionen Genossenschaftsmitglieder in Deutschland und so. Ich glaube, irgendjemand muss mal ein Buch über die Genossenschaftsorganisationen schreiben. Ich glaube, das ist so der Gipfel undemokratischer Organisationen, die man sich so vorstellen kann. Ich das mal so locker sagen darf. Wobei wir sind in diesem, wir gehören dazu, aber wir sind da ein Zwerg. Also wir in unserem Bereich sind Genossenschaften mit 420.000 Mitgliedern. Das ist auch schon was, aber es ist im Verhältnis zu dem, was der Bundesverein der Volks- und Raiffeisenbanken hat mit seinen 16 Millionen Mitgliedern, nicht so sonderlich relevant. Das heißt, wir sind an vielen Stellen, da wir die kleinen Genossenschaften vertreten, und wir sind die einzigen, die wirklich die kleinen Genossenschaften politisch vertreten, ist das manchmal so ein Kampf wie David gegen Goliath, und wir sind dann manchmal richtig stolz, dass wir was schaffen. Also wir haben die großen Verbände über den Tisch gezogen bei der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes, was die Prüfung der kleinen Genossenschaften angeht. Die wurde nämlich vereinfacht und sie wurde dadurch etwas billiger. Ganz aktuelle Geschichte, die zurzeit gerade läuft, das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Da geht es unter anderem um die Prüfungsgrundsätze für kleine, also für Genossenschaften und damit auch für kleine Genossenschaften. Und es steht noch nicht im Bundesgesetzblatt, aber ich gehe davon aus, dass wir mit erreicht haben, dass es dort eine größere Freiheit gibt, als das eigentlich sein sollte. Das sind so Felder, die Sie überhaupt nicht mitkriegen, aber da kämpfen wir mühsam um den Bewegungsspielraum für die kleinen Genossenschaften. Und ich bin aber ganz sicher, irgendwann werden wir es schaffen und dann haben wir wirklich die deregulierte Kleinstgenossenschaft.
Richtig, weil man sich ja, wenn man also, neulich waren wir an der Uni, da war in der Woche davor, hat Edeka sich vorgestellt, ist ja auch eine Genossenschaft. Es gibt ja auch reiche Genossenschaften, also die Volksbanken, Edeka, auch Coop, also andere. Und im Grunde wäre die Zeit gut, jenseits, also ich finde auch die Arbeit von Herrn Bösche und seinem Verband sehr bewundernswürdig, aber eine richtig gute Imagekampagne, die anders aussehen würde und zu sagen, wir AG, also wir haben in diesem ersten Genossenschaftsbuch auch statt ich AG, wir AG, also eine gute Kampagne zu machen, zu sagen, habt Mut, schließt euch zusammen, Netze knüpfen, wir haben es vorgemacht, es ist möglich. Da könnten natürlich auch die Genossenschaftsbank, die es gibt, die relativ reich ist, und reiche Verbände, könnte man sagen, man nimmt mal einen Etat von 1 Million in die Hand, gibt einer guten Agentur einen Auftrag und plakatiert mal bundesweit, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, nicht mehr Vereine zu gründen, sondern zu sagen, warum gründen wir eigentlich nicht eine Genossenschaft? Ne, wir sind hier 15 Leute, jeder mit ein bisschen Kapital, und wir versuchen das jetzt mal. Und das hapert natürlich, also Verbände sind schon sehr etabliert und sehr schwerfällig. Und also das würde ich mir eigentlich auch mal wünschen.
Das sage ich jetzt noch. Weil sich bei deinem Namen Edeka immer meine Nackenhaare sträuben, Man muss wissen, historisch, dass die EDEKA die größten Feinde der Konsumgenossenschaften waren, dass sie zusammen mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben gegen Konsumgenossenschaften und jüdische Kaufhäuser. Nicht? Also da gibt es eine ganz lange Geschichte. Die haben jetzt gerade 100 Jahre gefeiert in diesen, und genau diese Sachen haben sie alle sorgfältig vermieden darzustellen. Also von daher, Genossenschaft für sich ist keineswegs immer was Gutes. Es gibt bei den Genossenschaften, oder man kann mit den Genossenschaften auch sehr Übles anstellen, und das ist in der Geschichte leider so passiert.
Ja, ich kann vielleicht noch ganz abschließend für diejenigen, die sich jetzt interessieren wollen, wirklich zu gründen. Also wir hatten schon mal eine Beratung von einem der Mitarbeiter vom ZDK, um mal diese Frage zu bewegen, wenn man eine neue Zeitung gründet in Kassel, wie auch immer man das dann tut, ob man das dann auf genossenschaftlicher Basis tun könnte und sollte. Und wir waren sehr, sehr überrascht von der Flexibilität dieses Instrumentes. Also das hätte ich nie gedacht. Also weil wie gesagt, das Image halt ein ganz anderes ist, wo wir quasi dahingehend beraten worden sind, dass es heißt, ihr gründet euch die Genossenschaft maßgeschneidert, die ihr braucht für euren Zweck. Und das hätte ich mir im Vorfeld nicht vorstellen können. Und also ich bin Mitinhaber einer GmbH, und wir haben also diese andere Variante halt gemacht für einen kleinen Verlag, mit was für Schwierigkeiten das halt auch verbunden ist. Ne? Also eben auf der anderen Seite, und die Genossenschaft da eigentlich ein viel, viel flexibleres Instrument darstellt. Und wenn man darüber nachdenkt, halt Medien zu gründen und auch, ich mache mal, Blattbindung und Kundenbindung, Leserbindung zu betreiben, dann ist die Genossenschaft eigentlich das einzig mögliche Modell, um so etwas auf die Reihe zu kriegen. Okay, ich mache das Mikro jetzt aus. Danke.